Ich denke, in jedem Menschenleben gibt es dunkle Tage, die wir überhaupt nicht einordnen können. Wo wir überhaupt nicht sagen können, warum ist das jetzt so? Warum muss das gerade mich betreffen? Es sind Tage schwerer Krankheit, Tage, wo es Trennungen gibt durch Tod, durch Scheidung, durch Streit, durch Lieblosigkeiten. Es gibt Tage der Enttäuschung, der Angst, Tage, wo wir einfach merken, wir sind machtlos. Wir können jetzt nichts ändern an dem, wie es ist. Es ist einfach so. Und die Frage nach dem Warum bleibt dann zunächst oft ungelöst. Und ich denke, so ein Tag war auch der Karfreitag, an dem wir heute denken, als Jesus von Nazareth, der König der Juden, an das Kreuz genagelt wurde. Es wurde ja noch hingeschrieben ans Kreuz, INRI, Jesus von Nazareth, Rex Jude, König der Juden. Er wurde verraten von einem seiner Jünger. Er wurde der Gotteslästerung beschuldigt, bespuckt, geschlagen, verspottet, dann zum Tode verurteilt durch eine der grausamsten Methoden, die es überhaupt gibt, den Tod am Kreuz. Er war von Gott verlassen und er war wirklich verlassen. Er hat es selbst gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und für die meisten der Jünger Jesu ist jegliche Hoffnung und jegliche Perspektive zerbrochen an diesem Tag. Die meisten liefen davon und schlossen sich ein. Nur nichts mehr sehen und hören. Und nur zu verständlich ist es deshalb, wenn Nichtchristen sagen, ihr Christen, was macht ihr da überhaupt? Ihr verehrt ja oder ihr nehmt als Symbol ein Marterinstrument, ein Folterinstrument, das Kreuz, ein Hinrichtungsgegenstand. Leider gibt es viele Christen, die tragen das an einem Kettchen um sich rum und wissen eigentlich gar nicht, was das ist, als Schmuckstück. Aber wenn wir uns mal Gedanken darüber machen, was es wirklich bedeutet. Aber Paulus schreibt an die Korinther im 1. Korinther 1, Vers 18, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber ist es eine Gotteskraft. Und den meisten Nachfolgern Jesu ging dann doch hinterher ein Licht auf, als Jesus auferstanden war, warum das alles so sein musste. So war es zum Beispiel bei den Emmaus-Jüngern, denen der auferstandene Jesus selbst aus der Schrift erklärte, wozu das alles so gekommen war. Lukas 24, können wir es nachlesen, Vers 25. Die beiden Jünger begegnen Jesus und erkennen ihn zunächst nicht. Und dann sagt Jesus zu ihnen, Vers 25, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Eigentlich hat Jesus schon früher oft davon gesprochen, was ihm bevorsteht. Schon am Anfang des Johannesevangeliums, im Gespräch mit Nikodemus, sagt Jesus, Johannes 3, Vers 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat. Es war eine Situation, wo das Volk Gottes ungehorsam war, wo Gott sie gestraft hat. Sie wurden von Schlangen gebissen und Gott hat aber auch ein Hilfsmittel geschaffen, eine eherne Schlange. Wer sie angesehen hat, der war gerettet. Und so, sagt hier Jesus selbst, so muss des Menschensohn erhöht werden, wie diese eherne Schlange. Wer auf ihn schaut, der ist gerettet. Doch den Jüngern, die es immer wieder hörten, denen ging es so wie heute auch den meisten Menschen und wie auch uns oft. Wir sind nur mit den eigenen Vorstellungen beschäftigt und verstehen oft zu wenig von dem, was Gott uns zeigt, was Gott vorhat, was Gott von uns haben will. Aber jetzt zurück zur Kreuzigung. Nicht alle sind davongelaufen, einige oder relativ viele blieben dort am Kreuz, einige von Berufswegen, möchte ich mal sagen, manche aus Neugierde, manche zur Genugtuung, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich daran weideten, dass endlich ihr Vorhaben geklappt hat. Es gab sogar Menschen, die waren zwangsweise dort, aber es gab auch solche, die aus Liebe und Treue zu Jesus am Kreuz geblieben sind. Es gibt viele Maler, die es in der Vergangenheit versucht haben, diese Situation zu malen, und manchen ist es gut gelungen oder relativ gut, manchen ist es nicht so gut gelungen. Aber eine Bleistiftzeichnung von Rembrandt gefällt mir dabei am besten. Ich habe sie aus einem Buch kopiert, deswegen ist es ein bisschen unscharf, aber ich möchte es einfach mal für die Predigt auch an die Wand werfen. Man sieht nicht allzu viel, aber was man sieht, ist, dass es hier um Licht und Schatten geht. Und es sieht auf den ersten Blick, auch hier diese Szene sieht total chaotisch aus. Aber ich denke, was Rembrandt hier auch zeigen wollte, durch diese Lichtverhältnisse, dass Gott da war. Es war kein Chaos, es war nicht irgendwas, was sich selbst überlassen war, sondern Gott, dieses Licht von oben, er hat den Überblick. Und auch besonders am Kreuz gibt es Menschen, die im Licht stehen und in der Finsternis. Wir wollen einige dieser Menschen miteinander betrachten und dabei auch die Bibel aufschlagen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer wohl in dieser Situation dem Kreuz am nächsten stand. Ob es vielleicht Petrus war, der sehr oft vorne dran war. Oder war es Jakobus, der Donnersohn Nummer 1, dass der seinen Platz hier gleich eingenommen hat. Wir sehen in der Bibel im Johannes 19, Vers 35, wer am Kreuze stand. Vers 25, Johannes 19, 25. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Wer stand am Kreuz, Jesus am nächsten? Es waren Frauen. Das angeblich schwache Geschlecht blieb bei Jesus. Die Männer, außer Johannes, war nicht mehr da. Wie oft ist es heute auch noch so, dass in entscheidenden Stunden oft Frauen ihren Mann stehen, auch in den Gemeinden. Es hat mein Gottesmann gesagt, unter den großen Männern Gottes gibt es viele Frauen, auch in der Bibel. Und hier am Kreuz, da war Maria Magdalena. Sie wurde durch Jesus von 7 Dämonen befreit. Sie stand zu Jesus, egal was kam. Und neben anderen Frauen war auch Maria da, die Mutter Jesu. Sie erlebt jetzt, was damals der alte Simeon im Tempel zu ihr gesagt hat, im Lukas 2, Vers 34. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Es wird ein Schwert durch deine Seele dringen, sagte damals Simeon. Und ich denke, hier war diese Situation, wo es geschehen ist. Aber auch Maria erfährt in Jesu Nähe des Herrn Fürsorge und auch Seelsorge. Jesus hilft dir, den Sohn loszulassen und stellt dir Johannes zur Seite. Johannes 19, Vers 27, er spricht zu dem Vers 26, als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, es war Johannes, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jüngern: Siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Jesus hilft Maria, ihren Sohn loszulassen und stellt ihr Johannes zur Seite. Denn Jesus blieb ja nicht Mensch. Er war eine Zeit lang Mensch. Er musste zurück zu seinem Vater im Himmel wenige Tage später. Und er hat Maria geholfen, indem er Johannes ihr zur Seite stellte, auch ihn loszulassen. Außer den Frauen war, wie ich schon gesagt habe, ein Mann da, es war Johannes. Auch ihn hat eine brennende Liebe mit Jesus verbunden. Im Johannesevangelium schreibt er als einziger dieses herrliche Wort, das Jesus am Kreuz gesagt hat. Ich denke, es war das letzte Wort: Es ist vollbracht. Kein anderer der Evangelisten schreibt dieses Wort. Johannes hat es gehört, weil er dem Leiden am nächsten stand, dem Leiden Christi. Und ich habe bei diesem Wort und bei diesem Gedanken habe ich auch daran gedacht, der Leib Christi ist ja auch die Gemeinde Jesu Christi. Da gehören auch die Menschen dazu, die in Verfolgung stehen, die in Nöten und Schwierigkeiten stehen. Und dieser Leib leidet auch heute noch, auch wenn Jesu Leiden am Kreuz nicht mehr da ist. Aber der Leib Christi leidet weltweit. Und ich habe mich gefragt, wie nahe stehe ich dem Leib Christi weltweit? Oder wie Wilfried gesagt hat, habe ich Gemeinschaft seiner Leiden? Denke ich daran, wie es anderen geht auf der Welt? Habe ich Teil an ihrem Leid? Können wir behaupten, Jesus zu lieben, wenn es uns egal ist, wie es unseren Brüdern und Schwestern in der Welt geht? Aber dann schauen wir weiter in der Kreuzigungsszene nach rechts und links vom Kreuz. Da hängen noch zwei Männer. Der eine ist im Dunkeln, der andere im Licht. Warum ist es so? In Lukas 23, Vers 29 lesen wir von diesen beiden Männern. Vers 39. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: Fürchtest auch du Gott nicht, der du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der eine der im Dunkel steht. Er starb lästern und fluchend. Und der andere erfuhr Gnade noch in seiner Todesstunde. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Warum der Unterschied? Hatte der eine vielleicht doch genügend gute Werke getan? War er vielleicht doch so fromm, dass er noch gerade in den Himmel kam? Nein, überhaupt nicht. Aber er hat zwei Dinge getan, die entscheidend waren für ihn. Er kannte und bekannte sich als Sünder. Er sagte, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Er sagte damit, es ist gerecht, was uns geschieht, wir haben es verdient, ich bin Sünder. Und dann bat er Jesus um Hilfe, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und das genügte. Ist es nicht herrlich zu wissen? Ist nicht wunderbar, wie einfach Gott diesen Weg gemacht hat zu ihm in die Herrlichkeit? Dieser Mann wurde nicht mal getauft, obwohl die Taufe wichtig ist. Er hat kein Abendmahl gefeiert, obwohl das sicher auch wichtig ist. Aber er kam in die Herrlichkeit, weil er sich als Sünder erkannte und weil er zu Jesus kam mit seiner Sünde und Schuld und ihn um Hilfe bat. Wir gehen noch ein Stückchen weiter vom Kreuz. Da ist noch ein Mann, dem ein Licht aufging. Ein Hauptmann, der Jesus mit anderen bewachen sollte. Inmitten des Geschreis der Kriegsknechte, die Jesu Kleider verlost haben, die darum gewürfelt haben, so wie es ja auch im Alten Testament vorhergesagt wurde, inmitten von Spott und Hohn und Lästerung der Leute, sieht er auf Jesus. Und er merkte, das war kein Verbrecher, der hier hing, so wie er es davon kannte, wie er schon oft Menschen am Kreuz gesehen hatte. Er hört den einen rufen, bist du Gottes Sohn, so steig herab. Und er hört, wie Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und dann lesen wir in Matthäus 27, Vers 54, als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Dieser Mann wusste nicht viel über Jesus, aber er glaubte zumindest, dass es Gottes Sohn ist. Im Gegensatz zu vielen, die es eigentlich wissen müssten, die Schrift kennen, so wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Diese standen da und lästerten Jesus. Und wie gemein haben sie gesprochen, auch hier in Matthäus 27, Vers 43, sagten sie zu ihm, er hat auf Gott vertraut, der befreie ihn jetzt, wenn er Lust hat an ihm. Denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Er hat Gott vertraut, der helfe ihm jetzt. Andere standen da und schüttelten ihre Köpfe, Vers 39. Aber die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf. Sie standen über dem ganzen Geschehen. Sie wussten, wie alles einzuordnen war, nämlich als Schwärmerei, als Sektiererei. Es waren Menschen, die eine weiße Weste hatten, so wie Pilatus, der gesagt hat, siehe, ich wasche meine Hände in Unschuld. Es ist wie heute, die ganze Situation am Kreuz auf Golgatha. Religion ist in, aber wer sich zum gekreuzigten Christus bekennt, der ist out, der wird verlacht. Aber diese Menschen, sie stehen alle im Dunkel auf diesem Bild von Rembrandt. bis auf einige wenige, die dastehen. Da war noch im Licht einer der Pharisäer, der Oberen, das war Nikodemus, der war auch dabei. Und Josef von Arimathea, ein Ratsherr, heißt es. Beide folgten Jesus zunächst heimlich. Wir wissen, dass Nikodemus schon relativ bald zu Jesus kam, in der Nacht, dass ihn ja niemand gesehen hat. Erst als Jesus gestorben war, da wagte er es herauszutreten. Er war immer für Jesus, aber hier wagte es herauszutreten und bat um seinen Leichnam, zusammen mit Josef von Arimathea. Und bestimmt stand noch einer da, von dem wir aus der Bibel her wissen, es war Simon von Kyrene. Ursprünglich kam er zwangsweise in diese Situation hinein. Matthäus 27, Vers 32 heißt es, als sie aber hinauszogen, also zum Kreuz nach Golgatha, zur Kreuzigung, fanden sie einen Mann von Kyrene namens Simon, den zwangen sie, ihm das Kreuz zu tragen. Simon war eigentlich erstmal zwangsweise in dieser Situation. Er musste das Kreuz Jesu tragen. Wahrscheinlich hat er an dem Tag was anderes vorgehabt. Es war ein Bauer. Vielleicht wollte er einfach mal nach seinen Feldern schauen, wie alles aussieht. Und dann kommt er in diese ganze Szene hinein. Und dann war er mittendrin. Und irgendwann gehörte er dazu. Gehörte er zu den Nachfolgern Jesu. Paulus bezeichnet im Römerbrief die Frau des Simon als seine Mutter. Und seine Söhne Rufus und Alexander werden auch Jünger genannt. Vielleicht gibt es auch Menschen hier im Gottesdienst, die auch so quasi zwangsweise hier sind. Oder einfach, um jemandem Gefallen zu tun. Oder Kinder, Jugendliche, die hier sind, ja, gut, weil es die Eltern einfach so wollen. Aber es ist kein Zufall, wenn wir hier sind. Die Bibel wimmelt von Leuten, die erstmal nicht wollten, die was ganz anderes wollten. Denken wir an Paulus, der Verfolger der Christen war, der gerade das Gegenteil wollte von dem, was Gottes Wille war. Denken wir an Onesimus, der Weggelaufene. Und der dann bei Paulus im Gefängnis hingelangt und dort zum Glauben findet und als neuer Mensch zurückkehrt. Oder der Kerkermeister in Philippi. Er wollte sicher auch was ganz anderes. Bis plötzlich in der Nacht ein Erdbeben geschieht und er steht kurz vorm Selbstmord. Und dann begegnet er Jesus. Und vielen anderen ist er begegnet, so wie er auch jeden von uns begegnen will, wenn wir noch keine Begegnung mit ihm hatten. Zum Schluss noch ein Mann, von dem jetzt nicht in der Bibel steht, dass er dabei war, aber ich kann mir es gut vorstellen, dass auch er am Kreuz stand. Wir wissen von ihm, er war ein Räuber und Mörder. Er hing nicht am Kreuz wie die anderen Übeltäter, er wurde begnadigt. Und für ihn war der Tod Jesu nicht nur für seine Schuld und Sünde geschehen, sondern er wurde buchstäblich frei, dadurch, dass Jesus gefangen genommen wurde. Es war Barnabas. Er hat überhaupt nichts dazu getan. Es kam einfach so. Jesus trat an seine Stelle und wurde für ihn gekreuzigt. Ob er es wohl erfasst hat, ob er auch im Licht steht, wir wissen es nicht. Aber wichtiger ist noch die Frage, wo stehe ich? Wo würde ich mich jetzt hier auf diesem Bild hinplatzieren? Wo stehst du? Im Dunkeln? als Beobachter, jemand, der einfach neugierig ist, aus Distanz mal alles beobachtet, mal schauen, wie das so weitergeht mit der Gemeinde in Dranreuth oder mit den Tittmoningen. Einfach mal beobachten. Wenn es gut geht, dann hat man immer dafür gebetet, wenn es schlecht geht. Ja, ich habe es ja immer gesagt. Oder sind wir vielleicht sogar Spötter, Kopfschüttler? Oder sind wir Menschen, die im Lichte Gottes stehen? Haben wir erkannt, dass Jesus auch für mich, ganz persönlich für mich ans Kreuz ging? Die Kreuzigung war kein Chaos, es war Gottes Plan, Gottes Führung, jedes einzelne Detail. Und wir sehen es im Alten Testament, wie viel gerade aus der Kreuzigungsszene vorausgesagt worden ist. Es war Gottes Plan. Haben wir das Geschenk der Vergebung angenommen? Auch hier auf dem Bild ist noch Platz unterm Kreuz und vorm Kreuz. Vielleicht ist es unser Platz. Haben wir schon gehört und haben wir schon verstanden, was Jesus meint, wenn er sagt, am Kreuz, es ist vollbracht? Wenn wir es verstanden haben, sollen wir ihm danken. Und am besten das tun, was Graf Zinzendorf schon vor fast 300 Jahren getan hat. Der als junger Adliger auf der Fahrt nach Paris in Düsseldorf hielt und dieses berühmte Gemälde angeschaut hat in der Galerie, wo Jesus als Gekreuzigter dargestellt worden ist und wo dieser Satz draufsteht: All das tat ich für dich. Was tatest du für mich? Zinzendorf war damals unheimlich ergriffen von diesem Bild und konnte sich fast nicht mehr dran loslösen. Und er hat die Frage beantwortet mit der ganzen Hingabe seines Lebens. Gott hat ihn wunderbar gebraucht. Und ich möchte schließen mit einem Vers aus dem 2. Korintherbrief, 2. Korinther 5, Vers 15. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ich lese nochmal zum Einprägen. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Er ist nicht nur zu unserer Erlösung gestorben, sondern auch dafür, dass wir mit ihm und für ihn leben können, ein neues Leben führen können. Und dafür dürfen wir ihm danken, besonders heute. Amen.